Es ist die Zeit so kurz vor Weihnachten. Naja, gut, November. Ne? Aber das sind so die Monate oder die Wochen, wo es für uns alle wieder etwas klamm wird finanziell. Und wie jedes Jahr wieder die Bitte an euch, ob ihr nicht uns auch fürs nächste Jahr unterstützen könnt, finanziell. Vor 2 Jahren baten wir um viel Geld. 60.000 Euro. Und das Riesenwunder passierte, es kamen genau, sogar 62.000 Euro waren das. Im vergangenen Jahr baten wir euch um 100.000 Euro. Und auch da war es so, dass im Gesamten gesehen dieses Geld zusammenkam, nicht direkt bis 31.12., sondern ein bisschen drüber raus. So, und jetzt ist 2022 und es stellt sich die Frage, was schreibe ich jetzt auf den Zettel? Die Ausgaben, die steigen, das wisst ihr auch. Geht mal einmal einkaufen und es liegt kaum was im Korb drin. 30 Euro, aber ratzfatz, das hat sich wie nix. Also was für einen Betrag soll ich jetzt hier aufschreiben? Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt um 140 euch bitten oder soll ich sagen, entscheidet selber. Ich denke, es ist gut zu sagen, entscheidet ihr. Wir möchten gerne auch ins 5. Jahr von Superfrom gehen. Die Ausgaben werden auch für uns höher. Wir benötigen Unterstützung, finanzielle Unterstützung von euch. Deshalb kommt auch hier jetzt der QR-Code. Wenn ihr drauf und abscannen oder ihr geht auf die Homepage www.lifehouseworld.com, also .net. Ihr wisst schon, lifehouseworld.com. Und da gibt es die Möglichkeit, über PayPal zu spenden oder die Überweisung zu machen. Also diese Beträge vom letzten und vorletzten Jahr, die sind Schall und Rauch. Und wir stehen vor der Frage, ja, was sollen wir jetzt sagen? Ich sage nichts, weil es einfach so schwer ist, hier eine konkrete Angabe zu machen. Wir brauchen das Geld, wir sind unterwegs, wir suchen Geschichten, wir veröffentlichen Geschichten. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch uns in diesem Jahr unterstützen könnt. Ganz herzlichen Dank. Wie ihr wisst, fahren wir ja mit dem superfrommen Mobil. Es ist nicht rot, es ist weiß. Mit dem superfrommen Mobil fahren wir durch die Welt, durch die Lande, durch Deutschland. Und vor ein paar Wochen war ich in der Nähe von Nürnberg, Amberg, Bamberg und habe dort eine Tour gemacht innerhalb von 5 Tagen 9 Aufnahmen. Es war anstrengend, aber es war so cool, weil die Geschichten, die ich da hören konnte, mich auch so geflasht haben, berührt haben, so wie auch jetzt die. Markus erzählt darüber, wie er von einem Jugendlichen oder von einem Kind, das einen Unfall hatte und verlacht wurde, in die weiße Magie abrutschte. Was das ist, erzählt er uns dann. Und dann einer wurde, der aggressiv war, der Schlägerei nicht aus dem Weg ging oder selbst provozierte und schließlich dann bei den Motorradfahrern landete. Nicht bei irgendjemand, sondern also er kam über die Hardrock. Das ist eine super Geschichte. Hardrockmusik und Heavy Metal, die ganzen Stationen erzählt er und kommt durchs Lesen der Offenbarung auf Jesus. Und wie das dann sein Leben veränderte, da spricht er drüber. Und ihr werdet gleich sehen, wie er aussieht. Genau wie man sich vorstellt. Kutte, langer Bart, so ein bisschen CC Top-mäßig für Insider. Ich wünsche euch wirklich beim Zuhören, dass ihr, wie ich damals bei der Erstaufnahme, an seinen Lippen hängt und staunt, wie sein Leben sich verändert hat.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Genau.
Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Markus, dann müssen wir noch kurz mal hier rüber. Du kommst gerade aus Rotterdam, sagst du. Was war denn in Rotterdam?
In Rotterdam war eine Aufbauveranstaltung für Christen, damit sie rausgehen und Menschen für Jesus gewinnen. Das nennt sich Awakening Europe, wurde 2015 zum ersten Mal durchgeführt in Nürnberg. Und wir haben dann angefangen, Security zu machen, über irgendwelche Connections da reingekommen und durften dann dort dienen als Payback für die christliche Szene. Wir haben so viel Unterstützung von Menschen, die für uns beten, die um uns wissen, dass wir rausgehen können. Und da wollten wir der Christen halt was zurückschicken und haben sagen, hey, wenn andere Clubs Security machen können, dann können wir das schon lange, weil wir haben auch noch einen Heiligen Geist dabei.
Security, muss man das oder war da im Vorfeld irgendwie eine Ankündigung, dass es gestört wird? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Also Störungen gibt es eigentlich weniger. Wir hatten mal in einem Land ein bisschen Probleme. Da gab es entsprechende Briefe und E-Mails etc. Aber normalerweise geht es hauptsächlich darum, auch die Sprecher vor den Christen zu schützen.
Was heißt das?
Weil manche Leute meinen, es gibt Wichtigeres wie Jesus. Und meinen, die Sprecher sind das und sie müssen die berühren, sie müssen mit denen reden und sie müssen an die rankommen. Und nur die dürfen
und da steht ihr da hin und
dann stehen wir uns hin und dann sagen wir, das war's.
Peace on earth.
Ja, und lächeln die dann weg.
Okay.
Und für die Leute ist natürlich auch eine unheimliche Beruhigung, weil wie wir in die Clubs reingehen und Frieden mitbringen, bringen wir natürlich auf so eine Veranstaltung Frieden mit. Und die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen und fühlen sich geborgen und sehen, hey, da wacht einer auf uns und passt auf uns auf.
Und wenn ihr dann auf euren Motorrädern kommt, geht da kein Geraune durch die Menge? Oh, jetzt kommen die...
Sagen wir so, wir haben schon einen materialischen Eindruck, wenn wir da einlaufen mit Kutte. Weil das ist ja eins der Dinge, die wir machen. Wir machen den Dienst mit Kutte. Weil ganz klar für uns wichtig ist, was draufsteht. Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry. Also 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter in Christi Stadt. Und was bringt ein Botschafter im Reich Gottes? Er bringt Friede. Er bringt Hoffnung. Er bringt Gnade. Und das wollen wir sein. Und das können wir genau auf solchen Veranstaltungen genauso gut machen, als wir auch in die Clubs, in die wir reingehen. Weil die Clubs fragen uns teilweise, hey, wo geht ihr hin? Und dann frage ich zurück, wieso? Weil wir genau wissen, wenn da, wo ihr hingeht, da ist Friede. Da gibt's keinen Stress. Da können wir eine wunderschöne Party machen. Tja, irgendwo nehmen wir dann doch immer wieder den Friede Christi mit und tragen das rein, ohne dass wir irgendein Wort sagen dazu.
Also aufgrund eurer Labels, die ihr da aufgedruckt habt oder aufgenäht habt und aufgrund eures Strahlens ist klar, ihr seid ein christlicher Motorclub.
Wir sind bewusst kein MC, also kein Motorradclub. Weil ein MC hat einfach die Thematik, ich sage irgendeinem Member morgen früh um 8 in Hamburg im Hauptbahnhof. Und das funktioniert im Christsein nicht. Ich habe keine, als Deutschlandpräsident, als Europapräsident, habe ich kein Recht, einem zu sagen, du musst jetzt das und das machen.
Du bist Europapräsident.
Ich bin da auch noch Europapräsident
davon. Und ich darf mit dir reden. Markus, ist der Hammer, oder?
Ja, so nennt man mich, Hammer. Ja, mein Spitzname ist Hammer.
Ach, guck mal.
Hat aber damit was zu tun, dass es die deutsche Übersetzung meines lateinischen Namens ist.
Okay.
Es darf jeder raten, wie mein Name normalerweise heißt. Die das nicht wissen, schickt mir eine E-Mail, hammer@ambassadorsmm.de. Wenn ihr richtig geraten habt, schicke ich euch was zurück.
T-Shirt.
Zum Beispiel.
Ja, will ich aber auch eins.
Ja, das können wir machen.
XXL.
Nur 2XL?
Ja.
Ja. Okay.
Klar.
Fränkische Kost.
Okay. Gab es ein Leben vor dem Präsidenten Hammer?
Es gab ein christliches Leben oder ja, ein Christsein-Leben vorher und es gab aber auch ein ganz anderes Leben vorher.
Ich würde gern das ganz andere Leben hören.
Das ganz andere Leben war kein Leben, wo ich sage, ich will da wieder zurück. Ich habe relativ früh angefangen mit Alkohol und was ich finden konnte, zu rauchen. Ich bin in der Gegend groß geworden, da wurde Tabak angebaut. Und wenn du Tabak rauchst, ohne dass Blausäure etc. rausgezogen wirst, hast du irgendwann diese Nervengifte über das Rauchen aufgenommen in deinen Körper. Und dann gibt es zum Beispiel Lähmungserscheinungen, es gibt auch so Halluzinationen ein bisschen dazu.
Die hattest du?
Ja. Also da, nach 2-3 Zigaretten konnte man den Arm nicht mehr bewegen. Dann wurde es halt immer schwierig, musste mal wieder mal was anderes rauchen. Je nachdem, was man gefunden hat in der damaligen Zeit. Wir reden da ja von vor 35 Jahren.
Was für ein Kind warst du?
Ich habe einen älteren Bruder, der behauptet, ich schaffe alles kaputt zu machen.
Du?
Mhm.
Okay.
Also er hat zum Beispiel, das trägt er mir heute noch nach über 40 Jahren nach, er hat ein Modellbauflugzeug zusammengeklebt im Urlaub. Wir kommen heim und er stellt es in den Sessel. Und ich setze mich drauf.
Ja gut, das ist selber schuld.
Sage ich auch, aber er war immer noch oder ist immer noch ein bisschen angefressen von dem Thema. Eigentlich hatte ich eine bewahrte Kindheit. Ich habe das Problem gehabt, dass ich als 6-Jähriger einen Ringkampf hatte. Mein Gegenüber hat mir den Fuß ausgekugelt. Das haben die Ärzte nicht gemacht an dem Wochenende. Dann hat man festgestellt, dass sich meine Hüftkugel zur Hälfte zurückgebildet hat. Das heißt, Fußball spielen, Sport machen etc. ist da mal nicht. Ich hatte dann mehrere Operationen dazu. Also es war im Vorfeld in meinen jungen Jahren schon viel darauf angelegt, dass ich nicht auf dem Motorrad komme und nicht irgendwo in die Motorradarbeit reinkomme.
Wolltest du gerne Motorrad fahren?
Ich habe mit 11 angefangen, Motorrad zu fahren. Das heißt, ich bin nicht aber, dass ich jeden Tag Motorrad gefahren bin, sondern da habe ich angefangen zu lernen und dann je nachdem, wie man Zeit hatte, die Möglichkeit hatte, Kumpels hatte, ich mal Motorrad gefahren.
Was hat dich daran fasziniert?
Die Freiheit. Man konnte überall hin und konnte Dinge sehen und durchfahren und angucken, die man sonst nicht sieht auf der Straße. Und wenn du immer derjenige bist, der eh keinen Sport machen konnte und nicht viel unterwegs sein konnte, dann warst du mit dem Motorrad wieder frei. Ja. Bin auch zum Abholen von meinem Motorradführerschein damals mit 18, dann hast du mit dem Motorrad zum Landratsamt gefahren. Die Dame hat dann gefragt, ob ich mit dem Motorrad gekommen bin. Und hat gesagt, ja klar, ich hole dir meinen Führerschein. Sie meinte, das darfst du aber nicht. Ich habe gesagt, ja und? Ich wollte Motorrad fahren. Und habe dann mit vielen Dingen aber nebenher noch angefangen. Es ging dann auch, wenn du Thematiken hast wie, wer bist du, wer bist du nicht, wer bist du als Person? Und du eigentlich immer der Sonderling des Ganzen bist. Habe ich dann angefangen, neben dem Alkohol halt auch und dem Zeug, was ich geraucht habe, mich mit weißer Magie zu beschäftigen.
Mit weißer Magie, was heißt das?
Für mich war es zum Beispiel mit Toten kommunizieren übers Radio. Es gibt verschiedene Radiowellen, mit denen kannst du einstellen und dann reden Menschen oder reden irgendwelche Dinge zu dir.
Das klingt ein bisschen nach Roland Emmerich-Film?
Nee, Realität. Also da antworten wirklich irgendwelche Sachen.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ist nur weiße Magie.
Bist du auf den Trichter gekommen?
Es gab so eine Comicbuch oder so eine Taschenromanserie John Sinclair.
Mhm.
Und über diese Thematik bin ich in die Sache reingekommen.
Aber du hattest keinen Lehrer, der dir das beibrachte, sondern du hast einfach mal versucht hier.
Genau. Wurde das berichtet, da kann man das machen. Und dann wurde da mal wieder was berichtet und dann hat man es hier ein Abwehrkreuz sich gemalt und an die Wand gehängt und hat sich dann Weihwasser besorgt und Türen besprengt und so Spielereien.
Ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest sagen, das ist ja nur nur weiße Magie.
Ja, weil es für das Positive war, es war ja für das Gute für den Menschen. Und im Endeffekt ist es egal. Egal, ob das Label weiß oder schwarz ist bei der Magie. Derjenige, der dahinter steht, ist immer noch der Satan, ist immer noch der Teufel. Ist immer noch was, wo dich gefangen nehmen will, wo ich nicht in die Freiheit bringen will, sondern immer nur einkästeln möchte. Es war halt dann interessant, man hat sich mit Geheimnissen beschäftigt und konnte dadurch Macht bekommen. Und kannst so habe ich angefangen, Offenbarung zu lesen.
Okay, dann bleiben wir noch kurz bei der weißen Magie. Mhm. Über Radiowellen, sagtest du?
Mhm.
Und wie hat das ausgesehen mit Macht ausüben?
Ja, du konntest ja dann, wenn du mehr Macht hast, mehr Dinge hast, vielleicht dann irgendwelche Leute manipulieren.
Und das ist dir gelungen? Hast du da keine Angst gekriegt, als es mal klappt
hat? Weiß ich nicht, ob es wirklich gelungen ist oder nicht. Ich war, überleg mal, damals war ich 16, 17.
Ja.
Das war so normalerweise Sturm- und Drangzeiten.
Ja.
Naja, ich weiß von vielen Situationen, wo die Leute gesagt haben, sie haben mich zum Beispiel aus dem Feuer rausgezogen. Ich war so besoffen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Oder ich bin durch den Wald durchgefahren mit dem Moped damals und habe angehalten und habe weiße Hasen gejagt. Die waren halt nur schneller. Irgendwelche komische Viecher. Also es gab dann schon viele, viele Begebenheiten, wo halt du dann Frauen zum Beispiel, ich hatte teilweise 2, 3 Freundinnen nebeneinander. Keine gute Idee, ist nur Stress.
Was für einen Ruf hattest du denn bei deinen Kumpels? Der Durchgeknallte, oder? Oder liefst du auch in den Schwarz? Nein, halt, du liefst ja nicht in Schwarz rum.
Nö.
Ganz normal wahrscheinlich.
Ich lief ganz normal rum. Aber irgendwie schon der Außenseiter, der Komische, der mit dem man nichts anfangen wollte und konnte, aber doch immer wieder dabei war.
Und dann lasest du die Offenbarung.
Weil ich gedacht habe, da stehen Geheimnisse drin. Wenn man die Geheimnisse entschlüsselt, bekommt man mehr Macht.
Und weiß, um
hat mehr Wissen.
Ja.
Man kann Dinge vielleicht dann besser erkennen und hat irgendeinen Vorteil daraus. Ja, ich habe dann die Offenbarung gelesen. Und die Offenbarung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein ganz einfaches Buch. Also absolut easy. Die Grundaussage der Offenbarung ist, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder eine Ewigkeit mit Gott oder eine Ewigkeit ohne Gott. Und diese Ewigkeiten werden beschrieben. Und dann habe ich für mich gesagt, also die Ewigkeit ohne Gott sieht nicht so prickelnd aus. Das ist eigentlich nicht das, was ich eigentlich unter Ewigkeit und dem, was Hoffnung für mich ja ausdrückt, verstehe. Eine Ewigkeit mit Gott sieht ja deutlich interessanter aus. Da kann man dann auch Moped fahren, auf irgendwelchen goldenen Straßen und auf die Schnauze fliegen. Und wieder
und es passiert nichts. Und keine Polizei kommt und zieht raus, weil der Ding frisiert ist. Ne?
Ja, genau. Oder zu laut ist, weil jeder hört es in der Lautstärke, wie es ihm nachher passt. Und du fällst hin und stehst auf, schraubst Mobile wieder zusammen und fährst weiter und der tut nichts weh.
Also du gingst ganz pragmatisch.
Unter anderem.
Die Offenbarung.
Bodenständiges Christsein.
Ah.
Und dann habe ich einfach gesagt, hey, wenn das stimmt, dass es eine Ewigkeit mit Gott geben kann. Und die Ewigkeit geht nur über das, was Jesus am Kreuz getan hat. Über die Vergebung für allen Schrott, den ich getan habe in meinem bisherigen Leben. Und ich habe viel gemacht. Aber es hat mir Jesus ein für alle Mal vergeben. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte es annehmen. Das heißt aber nicht, dass ich und mein Charakter, der durch viele Dinge ja auch Mitglieder hat, besser war. Gleich besser war. Gleich perfekt war. Also es gab ihm.
Entschuldigung, hieß es das, war das so, dass du die Offenbarung gelesen hast und hast gedacht, ich will nicht in die Hölle? Ich sag's mal ganz plastisch, so wie du das auch rübergebracht hast. Ich will nicht in die Hölle, ich will Jesus gehören.
Ja.
Ich will in den Himmel.
Ja. Und das funktioniert nur durch, ich sage, Jesus war mein Herr. Vergib mir.
Und das hast du verstanden? Durchs Lesen der Offenbarung.
Deshalb habt ihr ja gesagt, die Offenbarung ist ein absolut easy Buch. Es sagt 2 Sachen. Ewigkeit mit und Ewigkeit ohne Gott. Gut, es gibt noch viele andere Sachen, die dann viele Leute in irgendwelchen Richtungen auslegen wollen. Aber für meine Zeit damals,
wir reden von dir,
war das in dem Punkt klipp und klar.
Und wie sah das aus? Hast du da irgendein Ritual dir angeeignet, wo du sagtest, jetzt schmeiße ich alles raus, was ich hier im Zimmer habe. Hier diese Schutzkreuze, Weihwasser, irgendwas. Oder hast du gesagt, ich muss jetzt in der Kirche und auf die Knie fallen? Oder du hattest ja noch keine Connections mit Christen, oder?
Ich hatte teilweise Connections mit Christen. Wir hatten einen wiedergeborenen Pfarrer bei uns im Ort von der evangelischen Kirche.
Was heißt wiedergeborener Pfarrer?
Der hat Jesus geliebt. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe das verstanden, was in der Bibel drin steht. Für mich ist es kein Job, Pfarrer zu sein, sondern für mich ist es eine Lebensaufgabe, weil das geht ja bei Jesus um Beziehung. Jesus ging es nie um eine Religion, Jesus ging es nie um eine Institution, Jesus ging es immer um Beziehung, dass die Beziehung, die wir verloren haben mit dem Vater, wieder hergestellt worden ist. Und darum ging es ihm. Das hat der Pfarrer erkannt und hat es ausgelebt und hat es auch in den Jugendgruppen, in den Jugendkreisen, wo man auf einem Dorf mit 800 Einwohnern immer wieder Connections hat.
Ah, okay.
Dann auch sagen kann, hey, der hat was zu sagen. Trotzdem habe ich es für mich daheim gemacht. Bin da nicht danach in die Kirche gegangen, sondern ich jetzt habe jetzt mich bekehrt und habe dann ein Übergabegebet gesprochen, so wie es manche da abgedruckt haben oder so, sondern es war, hey, Jesus, ja, ich möchte es. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich habe Schrott gebaut in meinem Leben. Ich habe viel Schrott gebaut. Es gab Situationen in meinem Leben, wenn das heute jemand tut und in dem Rahmen tut, wie ich es damals getan habe, ist die Frage, ob er noch frei rumläuft.
Das klingt heftig.
War eine blöde Situation. War nicht so gedacht. Hat aber auch ein Stück weit meinen damaligen Charakter wiedergespiegelt.
Der aggressiv war?
Der aggressiv war, wenn man gegen mich ging. Und zwar sehr aggressiv.
War das vorbei, als du sagtest, ich will an Jesus glauben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es ganz vorbei war. Christian ist ein Prozess für mich gewesen, der sich über Jahre hinweg gezogen hat. Ich hatte damals, ja, schon das Verständnis, Leute mal kurz durch die Wand durchzudrücken, wenn es sein muss. Ich war jetzt nicht der große Aggressive, der mit solchen Muskeln rumgelaufen ist. Aber wenn man was gegen Keks ging, ging man was in den Keks. Und dann war alles, was man hatte an irgendwelchen Geräten, auch nutzbar.
Und dann kommt der Jähzornige zu Jesus.
Mhm. Und dann verändert er sich. Und dann fängt er an, sich in christlichen Kreisen zu bewegen, fängt an, Schlagzeug zu spielen, damit er seine Aggressionen auch ein bisschen in den Griff bekommt. Landet dann beim christlichen Heavy Metal, weil er das vorher auch schon gehört hat. Also ich habe angefangen mit Judas Priest, Accept, solchen Bands. Und habe dann 1986, 87 eine christliche White Metal Band gegründet.
Dann war die Musikzeit zu Ende und dann kam die Motorradzeit.
Ich habe dann 92 geheiratet und wir sind 95 in die USA gezogen, sind zu Jesus People gegangen. Also Glenn Kaiser sagt vielleicht was dem einen oder anderen.
Resurrection Band.
Mhm. Mit dem Hintergrund, wir müssen leben lernen. Und in einer Community mit 450 Leuten, die von sich behaupten, sie sind Christen, lernst du unheimlich viel.
Und dann kam er nach Deutschland und in welchem Rahmen habt ihr das angewandt?
Im Prinzip haben wir dann angefangen, uns auch ein Stück weit wieder selbst zu finden. Wer sind wir denn eigentlich? Was wollen wir denn tun? Wir waren dann viel bei uns in der Gemeinde unterwegs, haben viel im Lobpreisteam gemacht. Haben wir dann irgendwo festgestellt, irgendwas passt nicht. Wir haben damals in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Haben dann festgestellt, irgendwie die Zeit für uns ist da zu Ende. Irgendwie die Freundschaften brechen, die Leute ziehen weg. Haben dann eine Gemeinde in Lichtenfels gefunden, waren dann lange dort. Und ich saß dann Mitte Juni 2002. Tja, ich saß da auf der Gartenbank, kriegte einen Anruf, Samstagmittags um 3. Und er fragt mich aus dem Blauen raus, sag mal, Markus, hast du dein Motorrad noch? Ich sag, klar, mein Motorrad noch. Ich habe eine AME-Intruder, also umgebaut von der Firma AME, so ein Achselhöhlenkühler. Klar habe ich den noch. Da sagt er zu mir, du bist im Kontakt mit 3 Leuten, von denen manche Leute sagen, sie sind keine Christen. Mach weiter mit denen, Gott wird dich in die Arbeit unter Motorradfahrern führen.
Einfach so?
Einfach so.
Am Telefon?
Am Telefon, out of the blue.
Samstagnachmittag
um 3.
So, jetzt weißt du. Machen oder nicht?
Ja. Ja, okay. Mhm. Nett.
Will ich das?
Ja, ich bin aber jener, der sagt, okay, wenn einer das sagt, ist es ein Thema. Fragen wir mal, was mehr geht. Dann war ich in dem Gottesdienst und habe einen alten Bekannten wieder getroffen, der eine Gabe als Prophet hat. Die Veranstaltung war super, war toll. Die Veranstaltung war zu Ende. Ich wollte aufstehen. Also ich habe gesehen, dass er da war. Er hat nicht gesehen, dass ich da war. Ich stehe auf und er sagt, ich habe was für dich, Markus.
Von vorne oder wie? Und the whole gang hört zu, oder?
Der war in der Gemeinde Nürnberg. Seine Arbeit wird ein Motorradfahrer sein. Mehr weiß ich auch nicht. So, danke. Ist okay. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann hat sie es über die Jahre jetzt entwickelt. War dann in einem lokalen Kreis hier, der hieß dann CMF, Christliche Motorradfreunde Franken. Hat man da Motorradtouren gemacht, war mit Motorradfahrern unterwegs, war nicht, irgendwie nicht mein Klientel, waren die normalen Motorradfahrer. Ja, das hat sich dann, ich habe dann irgendwann festgestellt, es sind doch eher die Leute, die mit einer Kutte unterwegs sind, die in dem MC drin sind, mit denen ich eigentlich eher und besser in Kontakt komme.
Die Motorradclubs sind.
Ja, mit denen ich eher auf einer Wellenlänge bin, wo es mir einfacher fällt, mich mit denen zu unterhalten, wie ein normalsterblicher Motorradfahrer. Und habe mir dann überlegt, was soll ich anderes machen? Und habe dann über einen Bekannten, der auch Musik macht, die Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry kennengelernt. Und jedes Jahr im November gibt es in Texas, in der Nähe von Houston, die sogenannte Lone Star Rally. So eine kleine Motorradrally, da kommen so 450.000 Leute.
Klein.
Klein. Sturgis hat über 1 Million. Deshalb klein. Aber es ist die größte in einer Stadt Motorcycle Rally. Ich fahre da mit, bin darüber geflogen 2013 und habe mir die Leiterschaft darüber angeguckt. Hollywood Joe, der Gründer, war Präsident eines der weltweit bekanntesten 1%er Clubs in Houston. Hat Jesus gefunden und hat einen Lebensstil gelebt, der ganz anders war, wie ich vieles aus Leidenschaft kennengelernt habe. Und hat genau den Punkt getroffen, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine Leidenschaft, die von Herzen läuft. Das ist eine Leidenschaft, die nicht diktatorisch unterwegs ist, sondern die den Menschen die Freiheit gibt.
Wie sieht das aber ganz konkret aus, Markus? Geht ihr jetzt in Clubs und pflegt Freundschaften und sucht Gespräche? Oder welche Ausrichtung habt ihr?
Wir gehen in Clubs und machen Freundschaftsevangelisation. Wir gehen in die Clubs und werden eingeladen von denen, die wollen, dass wir auf ihre Partys kommen.
Also auch die negativen, solche Größen wie Hells Angels oder...
Ja, die freuen sich, wenn wir kommen. Zum einen mal, weil wir Frieden bringen. Zum anderen mal, ein Supporterclub eines großen 1%ers lädt mich regelmäßig ein, dort zu predigen.
Die Was wollen heißt zum Beispiel, eines 1%ers?
Oh, Hollister, 1900, irgendwann in den 20ern, hat die AMA, die American Motorcycle Association, eine Party gefeiert. Die haben sich getroffen mit knappe 100.000 Leuten, 100.000 Motorradfahrern damals schon. Das ist leider etwas eskaliert. Die Leute haben zu viel Alkohol gemacht, manche Leute haben dann angefangen zu randalieren. Geschwindigkeitsübertretungen, Sachbeschädigungen, Prügeleien. Und daraufhin hat der Präsident der AMA gesagt, das waren ja nicht alle. Das war ja nur 1% der Leute. Mhm. Daher kommt der Spruch 1%er. Mhm. Das sind diejenigen, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten.
Und die laden dich ein.
Die laden mich ein. Die laden uns ein.
Und dann stehst du da vor denen?
Und dann umarmen wir uns. Und in dem Moment, wo ich so umarme, segne ich sie. Ich habe Gott mal gefragt, hey, wie kann ich mehr Input auf die Leute bringen? Wie kann ich ihnen was von dir einfach mitgeben? Und ich sag, du, diejenigen, die du kennst, segne laut, wenn sie umarmst. Diejenigen, die du nicht so gut kennst, segne leise. Aber sie werden den Segen, meinen Segen spüren. Und wir haben hervorragende Gespräche mit Leuten. Wir haben manche Leute, die wir unterwegs kennengelernt haben, für die ich dann 10 Jahre lang gebetet habe, die dann gesagt haben, ja, ich will mein Leben Jesus geben.
Wer ist Jesus für dich?
dann gegenüber eine Person, ohne die ich heute nicht mehr leben könnte. Die mir ein Leben gegeben hat, das lebenswert ist. Wo ich einfach sagen kann, hey, er hat alles, was ich getan habe, alles, was ich tun werde, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha mitgenommen, hat sein Blut dafür gegeben, damit der Scheiß, den ich gemacht habe, wegwaschen wird. Und ich habe genügend Scheiß gemacht. Er hat meinem Leben Wert gegeben, er hat meinem Leben Hoffnung gegeben, er hat meinem Leben das gegeben, was mir nichts geben konnte, auch keine weiße Magie oder sonst irgendwas oder Musik oder Motorrad fahren oder frei sein. Dieses Freisein, dieses Ich-Sein, das mich erkenne als Mensch und eine Hoffnung zu haben, habe ich nur in Jesus gefunden.
Danke, Markus.
Ich kann von nichts anderes erzählen. Ich habe nichts, wo ich zurückgehen kann. Wenn ich zurückgucke, waren dort Hohensteine Scherben. Nicht mehr. Das Leben möchte ich nie wieder haben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Eine gute Überleitung zu meinen letzten vier Fragen, Markus. Darf ich die noch stellen?
Klar.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Ja.
Da liegen wir einige, ich sehe es ja hier unten.
Ich habe vorhin ja schon mal angeritzt. Ich war 1992 in den USA und hat der Pastor Bob Beeman ein Buch empfohlen, das heißt The Wisdom Hunter von Randall Arthur. Das ist das Buch, das ich am zweitmeisten in meinem Leben gelesen habe, nach der Bibel. Und ich entdecke immer wieder Neues. Es geht um die Thematik weg von Religiosität, weil Religion tötet. Dem Buch dann wirklich, hin zu einer Freiheit in Jesus, die auf Gnade basiert, die auf Hoffnung basiert, die auf Veränderung eines Menschen basiert. Es geht darum, dass ein relativ religiöser Pastor seine Familie mit Gesetzlichkeit so einengt, dass seine Tochter abhaut irgendwann. Er hat keine Ahnung, wo sie hinkommt. Sie ist mit 16 abgehauen oder haut mit 16 ab. Aufgrund dessen, dass seine Tochter abgehauen ist, stirbt seine Frau.
Ist das auf Englisch, auf Deutsch?
Das gibt's in Englisch als Wisdom Hunter. Es wurde in Deutschland übersetzt als die Enkelin des Hiob. Gibt es leider nicht mehr offiziell zu kaufen. Es gibt noch Restbestände bei verschiedenen Buchdingern zu kaufen. Wäre natürlich mal die Frage, ob Gerd das nochmal neu auflegen würde.
Vielleicht gucken sie gerade zufällig zu.
Wäre natürlich auch eine Idee. Also wenn ihr ein gutes Buch auflegen wollt, tut das. Zeitlos. Die Mutter, also seine Frau stirbt darüber. Er wird als Gemeinde, als der General bezeichnet. Er zerbricht komplett und sagt, hey, ich hole mein Wohnmobil und hau ab. Ich will damit nicht viel zu tun haben. Ich suche meine Tochter. Er hört, sie ist in Florida. Er bricht nach Florida auf. Er findet sie nicht, er hört, sie hat geheiratet. Er hört, sie ist irgendwie nach Europa gekommen und dann gestorben, hat aber eine Enkelin. Die Enkelin wird älter, er sucht die also über Jahre hinweg, landet dann zum Beispiel auf Zypern, wird in Zypern von den Herbergseltern gebeten, ein Geschenk nach Nordzypern in die türkische Seite zu bringen. Leider waren in dem Paket Drogen drin. Darauf wird er natürlich von der türkischen Regierung gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Er bricht aus dem Gefängnis aus, schafft es irgendwie nach Norwegen zu kommen und lernt in Norwegen einen alten Pastor kennen.
Auflegen. Auflegen, Gerd. War doch Schulte und Gerd, oder?
Ja, ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 3 Jahren?
Ich muss gar nichts. Ich darf alles. Das ist für mich eine große Veränderung.
Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Mich mehr mit meinem Papa zu unterhalten. mehr zu fragen, was er vorhat.
Papa, also Gott gleich Vater.
Gleich Gott, Papa. Ja, gleich Papa. Auf andere zu hören, weil ich habe nicht der Weisheit letzter Schluss. Das, was ich in meinem Kopf vorgeht, ist nicht das Nonplusultra. Ich brauche andere Leute, um auch Führung zu leben. Wir haben in der Ambassadors eine klare Führungsstrategie. Es gibt einen Deutschlandpräsident, es gibt einen Vicepräsident, es gibt einen Secretary und es gibt noch zwei Mitglieder im Board auf der deutschen Seite. Aber wir haben zudem noch ein Extended Board, wo Leute drin sitzen, die nicht bei uns im Ministry sind, aber die reinreden dürfen, die uns schützen dürfen, die uns unterstützen dürfen in der Arbeit da drin. Und das ist das, wo ich festgestellt habe, das befreit mich in meiner Leidenschaft. Weil ich Leute habe, wo ich weiß, sie hören auf Gott und sie wollen uns helfen.
Letzte Frage. Plakatfrage. Was kommt drauf? Irgendwo in Nürnberg oder wo viel dran vorbeifahren?
Jesus, mein Gott, liebt dich. Das ist das, wo auch wenn zurückkommen vom Awakening, die Kernbotschaft. Jesus liebt Menschen. Wir hatten in Wien eine Situation, dass wir als Security zu langsam waren. Oder ich als Security zu langsam. Und eine Person es geschafft hat, auf die Bühne zu klettern. Oder zu springen. Hat zwei Sätze dazu gebraucht. Und den Redner zu umarmen. Dieses Mal, wo wir jetzt in Rotterdam waren, ging auch einer über die Palisade drüber. Voll mit arabischen Tattoos. Wenn du in seine Augen reingeguckt hast, komplette Dunkelheit, komplett schwarz. Kraft, wie wenn er einfach alles einreißen wollte. Ich habe ihn in den Arm genommen und gesagt, Jesus liebt dich. Jesus ist Gott und er liebt dich. Und du hast gesehen, wie es sich verändert. Wirklich, ich habe zugeguckt, wie das äußere Erscheinungsbild eines Menschen sich ändert. Wie Hoffnung in ihn reingekommen ist, wo er wiederholt hat, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus ihm vergeben hat. Wir laufen dann mit ihm weg von der Bühne und plötzlich bleibt er stehen und sagt, hier sind Menschen um mich herum. Ich liebe diese Menschen. Ich kenne die nicht. Weil sie mich lieben. Du hast innerhalb von 10 Minuten einen Mensch, der voll war mit Hass und Ablehnung und Gewalt, hat sich verändert, weil Gott gekommen ist und ihm seine Liebe gezeigt hat und seine Vergebung gezeigt hat. Und deshalb sage ich, Jesus, dein Gott, er liebt dich. Diese Liebe verändert. Diese Liebe hat einen kurzen Bruch wie mich verändert. Die Liebe hat den Typ verändert. Die Liebe kann jeden verändern. Es gibt keine Limitations für die Liebe, die Jesus gegeben hat.
Gibt ihm Doppeldaumen, dem Markus. Und nochmal jetzt das große Fragezeichen. Es ist ehrlich, es ist authentisch. Was soll ich denn draufschreiben? Wenn ihr uns unterstützen wollt, hier nochmal den QR-Code. Wir brauchen es und ihr braucht es auch. Definitiv. Entscheidet ihr. Wir würden gerne weitermachen. Und das ist nur möglich, wenn ihr uns unterstützt. Schicht. Ich sage das jetzt öfter, ist Weihnachten. Erstens vergisst man es schnell und zweitens ist es uns ein Anliegen. Und drittens schaut nicht jeder jede Woche den Film an. In diesem Sinne, nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen neuen Film und bis dahin bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss.